Im Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt und in die Ionen der Ionen.
Amen.
Ja, auch ich darf mich wieder bedanken bei Pater Joachim und seiner Gemeinde und bei allen anderen, dass ich wieder hier sein darf. Und es spielt immer nicht so sehr die Rolle, wie viel kommen, sondern die kommen, dass sie mit offenen Herzen kommen. Und natürlich ist es Sommer und daher sind jetzt halt viele in ihrer Heimat, in den orthodoxen Ländern, wo ihr alle herkommen, sei es Russland, Rumänien sind einige, Bulgarien, nach Griechenland natürlich. Das ist auch für mich eine Möglichkeit, eben dann auch mal Griechenland zu verlassen, weil ich in Deutschland meinen Mitbrüdern dann helfe, Gottesdienste zu feiern. Und somit ich dann auch mal 2-3 Wochen, jetzt sind es 3 Wochen, in Deutschland tätig sein kann. Muss ja auch immer einen Grund geben, kann einfach so losfahren oder losfliegen. Also daher auch euch nochmal vergelt's Gott, dass ich da sein darf. Und wollte eigentlich mit einem ganz kleinen Vers aus dem Neuen Testament, aus Jakobus 5, dem letzten Vers 19, vorlesen. Warum? Er drückt eigentlich aus, was eigentlich das Ziel für uns hier, was unsere Aufgabe in dieser Welt eigentlich wäre. In einer anderen Form, wie wir es sonst hören, aber vielleicht für uns ganz aktuell wichtig. Meine Brüder und Schwestern, wenn jemand unter euch vom rechten Weg abirrt und ein anderer bringt ihn zur Umkehr, dann soll der wissen, wer einen Menschen, der sündigt, von seinem Irrweg abbringt, rettet ihn vor dem Tod und macht viele eigene Sünden gut. Und all die Vorträge, die wir bisher gehalten haben, ich weiß im Moment gar nicht, wie viele es schon sind in diesem Rahmen hier, geht es ja um dieses große Thema der Arche auf dem Weg durch die Zeit. Einmal die Kirche als Ganzes, von der Gründung durch unseren Herrn Jesus Christus bis zum Wiederkunft des Herrn. Zugleich aber, wie wir schon gesehen haben, die persönliche Arche, unser eigenes Leben vom Anfang der Taufe bis hin zur Wiederkunft des Herrn, so wie es im Orthros, im Morgenlob der Kirche heißt, am Palmsonntag und den ersten Tagen, siehe, der Bräutigam kommt, mitten in der Nacht. Das heißt also in jener Stunde, wenn unser Herr Jesus Christus ganz persönlich zu mir kommen wird, dann läuft sozusagen die Arche in den Heimathafen ein. Also das ist das große Bild und dieser Text heute, wir kennen andere Texte, die eigentlich was Ähnliches sagen, aber in Hinsicht auf die Mission, also geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium, tauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist sozusagen der Anspruch unseres Herrn, unser Auftrag, dass wir sozusagen als Christen eben lebendige Vorbilder des Glaubens sind, in aller Welt gehen, in aller Welt leben und durch unser Wort und Tat, sprich unser Leben, eben die Menschen zum Glauben bringen können, was immer Gottes Wirken natürlich bleibt und ist, und dadurch natürlich auch diese Menschen in diese Arche, in diese Kirche kommen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Hier nun, und das ist der zweite Teil, ist die Sorge um die Irrenden gemeint. Denn schon in der Urkirche gab es Sekten. In der Urkirche gab es bereits die ersten, warum auch immer, die Gnostiker zum Beispiel, die vom Weg abgeirrt waren. Und es war natürlich Bedürfnis der heiligen Apostel, auch sich um diese zu kümmern. Und daher schreibt eben Jakobus hier, also, wer einen Sünder, einen der abirrt, wieder auf den rechten Weg bringt, rettet ihn vor dem Tod, damit ist gemeint der ewige Tod, nicht der leibliche Tod, und bei ihm selbst werden sie viele Sünden zugedeckt. Das heißt, ihm wird viel verziehen. Warum? Er tut es ja aus Liebe. Also beide Aspekte in unserem Auftrag als Christen in dieser Welt. Heute nun, um wieder einen Mosaikstein dieser Arche zu betrachten, möchte ich über das Wort Gottes sprechen. Ein wenig zumindest. Auch da gäbe es viel zu sagen. Aber wie wir ja wissen, wir machen mal so einen Rundumschlag über alles. Und dann, sofern Sie in Zukunft Lust und Liebe haben, können wir bei jedem einzelnen Thema, das wir jetzt so rundummäßig machen, natürlich noch so viel mehr hören, eigene Vorträge halten, denn die Wahrheit, der Schatz der Kirche ist so unendlich groß, dass man in der Tat über jedes einzelne Thema eine ganze Reihe machen könnte. Und ich habe gerade vorgestern bei einem Vortrag oder bei einem Gespräch gesagt, wenn man zum Beispiel die Väter liest, also Chrysostomus, die Urväter der Kirche, die haben ja die ganze, zumindest das Neue Testament, alle auswendig gekonnt. Und wenn sie eine Predigt geschrieben haben oder vorgetragen haben, ist die Predigt meistens Verse aus der Bibel. Dann erklären sie diese Verse. Und man würde staunen, ich musste das bei einer Arbeit an der Uni machen, der Heilige Chrysostomus, der nimmt einen Vers her und schreibt das seitenweise. Und man wird nicht müde, das zu lesen. Also es ist was ganz anderes. Ich musste natürlich beides tun. Ich musste auch moderne Autoren lesen. Sowohl Orthodoxe, Protestanten, also es waren exegetische Themen, Katholiken in 3-4 Sprachen, also alle möglichen Nationalitäten. Das war oft sehr mühsam, die zu lesen. Musste natürlich sein, man muss sich ja bilden, aber es war sehr mühsam. Da war es direkt eine Erholung, die Väter zu lesen. Natürlich auch nicht immer einfach, aber die haben so lebendig geschrieben, so wie eine fließende Quelle, immer strömende Quelle über einen einzigen Vers. Also Sie sehen, es ist ein reiches Thema. Und wenn Sie dann die Bibliothek der Väter anschauen, also in der Uni bei uns, da waren das also Regale voll mit Bänden über jeden einzelnen Vater, was er geschrieben hat. Texte in Griechisch, in Latein, in Übersetzungen natürlich, je nachdem. Dass man sich also vorstellen kann, wie reichhaltig das Ganze ist. Daher heute auch wieder sozusagen mehr ein Rundumschlag, damit euch ein bisschen mehr bewusst wird, was zu unserem Leben als orthodoxe Christen gehört. Und da in der Tat ist unser Fundament die Heilige Schrift. So wie der Kapitän auf dem Schiff sozusagen sein Logbuch und alles parat haben muss und kennen muss und schreiben muss und dergleichen mehr, damit das Schiff seinen Hafen erreicht, so ist es für mich als Christ notwendig, sozusagen mein Fahrtenbuch oder meine Beschreibung der Richtung zu kennen. Denn wenn ich die Sterne nicht lesen kann als Kapitän alter Zeit oder mein Radar nicht lesen kann in moderner Zeit, komme ich nicht zu meinem Hafen. Und so ist es für uns als Christen, wenn ich die Heilige Schrift nicht lese, nicht betrachte, oder nicht beachte, auch das gibt es ja, dann in der Tat, wie soll ich denn mein Ziel erreichen? Also, das Wort Gottes im Sinne der Heiligen Schrift, ich habe heute nur das Neue Testament dabei, denn in der Tat, das ist unsere Grundlage. Wenn ich also das Wort Gottes nicht lese, für mich persönlich, täglich, sagen die Väter, also auch wir in den Klöstern, lesen täglich in unserem Kloster 2 Kapitel des Neuen Testamentes. In anderen Kellien oder Klöstern ist es vielleicht mehr oder weniger, je nachdem. Aber regelmäßig, denn es ist die Nahrung, wie der Mensch in seinem Leben Brot braucht, Wasser braucht, Sauerstoff braucht, braucht der Christ ebenso diese Dinge. Die Heilige Schrift, das Gebet, all diese Dinge sind notwendig, aber eben besonders auch die Heilige Schrift. Und daher sollte in jedem orthodoxen Haus sich die Heilige Schrift befinden. Aber nicht nur im Regal. Mein Abt, wenn er predigt, er hält ja jeden Sonntag eine einstündige Predigt. Aber keine Angst, das ist nach dem Gottesdienst und es gibt dann auch einen Kaffee dazu. Das ist in Griechenland so und ein bisschen was zum Essen, sodass es den Leuten nicht zu schwummrig wird, denn Es hat ja bereits ein fünfstündiger Gottesdienst stattgefunden. Und da spricht er genau über dieses Thema sehr, sehr häufig, dass es nicht genügt, die Heilige Schrift im Haus zu haben, im Regal zu haben und ab und zu abgestaubt zu werden, sondern dass man die Heilige Schrift in die Hand nimmt, jeden Tag. Es ist jenes Wort Gottes, das mir in diesem Moment ganz neu zugesprochen wird. Also wir lesen auch die Heilige Schrift nicht wie ein historisches Buch, wie die alten Philosophen oder sowas, sondern dieses Wort Gottes ist lebendig. Und wenn ich daher diese alten Texte lese, in diesem Moment wird das Ganze wieder lebendig. Also, wie gesagt, man muss sich hüten, das nur mit dem Kopf zu lesen, sondern das Neue Testament lesen wir auch mit dem Herzen, also als ganzer Mensch. Was es bedeutet, wie gesagt, da kommen wir hin. So, diese Heilige Schrift ist uns gegeben von Gott. Viele fragen dann, ja, Vater, wie ist das eigentlich? Das sind zum Beispiel die vier Evangelien drin, aber dann hören wir auch noch von ganz anderen Evangelien. Ganz aktuell hören wir so einen Unfug, also über Thomas-Evangelium, sogar ein Judas-Evangelium. Da muss man aufpassen. In der Tat, das Thomas-Evangelium habe ich gelesen. Es gibt das Jakobus-Evangelium. Das kenne ich auch. Also es gibt viele sogenannte Evangelien und die Leute fragen, ja, wie kommt das, dass man die nicht in die Heilige Schrift mit aufgenommen hat, wo die doch so viel Interessantes haben, denn durch die heutige moderne Welt, Medienwelt, wird dann auch viel drumherum gemacht und es wird so dargestellt, als hätte die Kirche, die ganze christliche Kirche sozusagen, den Menschen bestimmte Bücher verschwiegen, weil sie eben nicht unsere Lehre, unseren Glauben unterstützt, sondern eben ganz anderes beweist. Bis hin zu dem Unfug kam einer und sagt, ja, ich habe da einen Kinofilm, ich weiß wie der heißt, gehört, eigentlich hat unser Herr Jesus Christus ja sogar ein Verhältnis mit Maria Magdalena gehabt und davon gäbe es Kinder, das wären dann die Merowinger, was weiß ich, wer alles da verwandt ist mit unserem Herrn Jesus Christus, und nicht Blasphemie. Und das hätte man in solchen Schriften gelesen. Und dann gesagt, ich habe sowas noch nie gelesen. Dann sagten die, ja, das hat ja die Kirche verhindert, dass das bekannt wird. Und versucht so sozusagen die Kirche, ihre Autorität und die Heilige Schrift niederzumachen. Warum sind jetzt solche Schriften nicht in den Kanon der Kirche gekommen, in den Kanon des Neuen Testaments gekommen? Ich mache das nur ganz kurz, aber Sie sollen das wissen, weil das ja oft gerade mit jungen Menschen oft eine Diskussion ist, weil die eben solche Filme sehen und natürlich auch davon geprägt werden. Das kennen wir ja alles, brauchen wir auch nicht zu überreden. Die Kirche damals, ungefähr 200, 300 Jahre, hat die Evangelien, die wir heute kennen, gebraucht. Es kamen plötzlich auch andere Evangelien auf, und zwar, wie ich vorhin erzählt habe, mit dem Hintergrund von Sekten, christlichen Sekten, die Gnostiker und viele andere. Und um ihren Lehren eine gewisse Autorität zu geben, gaben sie den Evangelien Namen von Aposteln. So konnte ich sagen, das ist doch vom heiligen Apostel Thomas. Die Kirche damals hat ihn auch gelesen, hat geschaut. Und da fiel er auf, nein, das ist nicht der Geist Jesu Christi. Und ich habe vor einem halben Jahr eigens ja, zwei Semester an der Uni besucht, in Thessaloniki im Neuen Testament, wo wir zum Beispiel Thomas Evangelium gelesen haben. Deswegen kenne ich das Evangelium. Und da kommen die Gleichnisse vor, wie im Neuen Testament, bei unseren Aposteln. Aber Sie würden erleben, wie viele Unterschiede da kommen. Da kommt sehr viel Elitäres dazu. Das heißt, es wird exklusiv. Also da spricht Jesus Christus eigentlich für eine ganz auserwählte Gruppe, die sich sogar nicht nur abschottet von anderen, sondern die von Gott ganz besonders erleuchtet wird und dadurch über die anderen erhoben wird und sie Gnostik, also besondere Erkenntnisse erhält. Die Kirche von unseren normalen Evangelien kennt das nicht. Das Evangelium ist immer offen für alle. Christus spricht, geht in alle Welt, wie wir gehört haben. Die Wunder, die er wirkt, sind offen. Also es ist nichts Mystisches sozusagen, nichts Geheimnisvolles, nichts Verborgenes im Neuen Testament, sondern im Großen und Ganzen immer ist Christus ganz offen. Und er wirft es ja dann auch den hohen Priestern vor. Ich habe doch ganz offen gesprochen, überall. Also eben nicht dieses andere. Und daher hat die Kirche gesagt, nein, dieses Pneuma, dieser Geist entspricht nicht Jesu Christi und schon gar nicht, deswegen hat auch unsere Kirche. Und hat diese Bücher ausgeschlossen. Eine Ausnahme haben wir in der Tat. Es ist das sogenannte Jakobus-Evangelium. Vielleicht noch zu den Namen etwas hinzu. Wenn wir im Neuen Testament, in der Heiligen Liturgie zum Beispiel, das Evangelium hören, dann heißt es Evangelium nach Markus, gemäß Markus. Ja? Nicht Markus-Evangelium, das sagen wir jetzt mal so landläufig, aber das Evangelium schreibt es schon nicht so, sondern es ist eben nicht das Evangelium des Markus, denn das Evangelium schreibt nicht über Markus, sondern es ist das Evangelium Jesu Christi, so wie es Markus geschrieben hat, gemäß Markus. All diese anderen Evangelien nennen sich in der Tat Thomas-Evangelium, Jakobus-Evangelium. Ja, also auch hier allein am Namen wird der Schwerpunkt gewechselt, hin zum Apostel. Warum ist das notwendig? Wie ich vorhin gesagt habe, um die Autorität zu zeigen. Beim Jakobus-Evangelium haben wir eine Ausnahme. Also grundsätzlich, die Evangelien, was tun die? Sie verkünden und erzählen uns das Leben unseres Herrn Jesus Christus und seine Lehre, sein Wirken. Das Jakobus-Evangelium, deswegen ist es auch nicht in der Heiligen Schrift, ist kein heretisches Evangelium. Aber was tut es? Es erzählt nicht das Leben unseres Herrn Jesus Christus, sondern das Leben seiner Mutter. Und von daher konnte es weder in die Heilige Schrift kommen, ja, noch konnte es als authentische Schrift behandelt werden, denn es war nicht das Leben unseres Herrn Jesus Christus. Was war geschehen? Als die Menschen Jesus Christus immer mehr kennengelernt haben, das Evangelium gelesen haben, auch über die allheilige Gottesgebärerin gelesen haben, war natürlich die Frage für all die, ja, wer war dann eigentlich diese Maria? Denn im Evangelium sind sehr wesentliche Dinge gesagt, aber im Großen und Ganzen, Knall auf Fall, beginnt das Evangelium, also der Engel kommt zu Maria zum Beispiel, also Gabriel, und bringt ihr die frohe Botschaft. Im anderen Evangelium wird der Stammbaum zumindest beschrieben. Aber ansonsten wissen wir davon im Evangelium so gut wie nichts. Aber wie es oft so ist, ich lerne jetzt zum Beispiel meine Frau kennen, ich verliebe mich in sie, irgendwann werde ich mich auch für ihre Geschichte interessieren, für ihre Vorfahren, für das, was sie ausgemacht hat, wie sie erzogen wurde. Was ist überhaupt das Leben? Also man wird dir kaum dabei stehen bleiben, ich liebe dich, wir heiraten und ich will von ihr nichts wissen. Also davor. Und so ist es auch hier. Die Kirche, die Gläubigen, die Gemeinde, die zusammen mit Christus diese liebende Verbindung eingegangen ist, war natürlich interessiert zu wissen, was war eigentlich seine Mutter zum Beispiel oder überhaupt seine Herkunft. Was wissen wir darüber? Und in der Tat, in dieser Zeit hat noch jeder Bescheid gewusst. Die Apostel kannten unseres Herrn Jesus Christus. Einige waren verwandt mit ihm. Es lebten noch die Verwandten von ihm. Und so begann Jakobus sozusagen diese Berichte zu sammeln. Aber es ist eben kein Evangelium. Das Evangelium, die frohe Botschaft, behandelt immer Christus. Nicht die Gottesmutter, nicht die Apostel, keine Engel, was weiß ich, sondern immer nur Christus. Jakobus nun wollte Antwort geben auf diese Fragen der Gläubigen damals und hat dieses Evangelium geschrieben. Und in der Tat, dieses sogenannte Evangelium, sage ich besser, wird von der Kirche auch gebraucht. Nicht an der Stelle des Evangeliums, nicht an der Stelle der Apostel, also Apostellesung, denn in der Liturgie kann nur das Neue Testament verkündet werden. Es gibt nichts anderes für uns. Es gibt keine andere Offenbarung. Somit ist auch das Jakobus-Evangelium ist keine Offenbarung, versteht ihr? Ist einfach ein Geschichtsbuch. Aber wo hat es seinen Niederschlag gefunden? Im Laufe des Kirchenjahres. Will einige Beispiele kurz nennen. Das Fest des Tempelgang Mariens, sozusagen der Aufopferung Mariens, wie man es im Westen genannt hat, also wo die Gottesmutter in den Tempel hineingeht mit 3 Jahren und dort erzogen wird, das haben wir aus dem Jakobus-Evangelium. Aus dem Jakobus-Evangelium haben wir die Namen ihrer Eltern. Joachim und Anna. Joachim, ne, hier haben wir ja den Vater sitzen, und Anna. Wir werden im ganzen Evangelium deren Namen nicht finden. Aber im Jakobus, in der Jakobus-Schrift, damit wir hier ein bisschen deutlicher jetzt im Moment bleiben, ist das verzeichnet. Daher wissen wir sozusagen den Namen der Gottesmutter. Die Geburt Mariens, die wir am 8. September feiern. Im Evangelium finden wir davon nichts. Warum? Es gehört nicht zur frohen Botschaft. Versteht ihr? Es gehört nicht zum Leben Jesu. Aber aus dem Jakobus-Evangelium wissen wir eben, was geschehen ist und feiern es daher am 8. September. Und in diesen Festtagstexten, also 8. September, 21. November, Festheimgang der heiligen Mutter Johanna, Anna, Fest Synaxi Joachim und Anna, am Empfängnisfest Mariens, da hören wir in den Texten des Orthros, der Vesper, ohne weiteres in diesen gedichteten Hymnen vom Jakobus-Evangelium. Und auch im Synaxarium des Festtages, in der Tat, ist das Synaxarium eigentlich eine Zusammenfassung dessen, was Jakobus in seiner Schrift geschrieben hat. Das heißt, mit Ausnahme des Jakobus-Evangeliums wurden alle anderen von der Kirche abgelehnt. Das Jakobus-Evangelium kam nie in die Bibel hinein, weil es eben kein Evangelium ist. Ich betone nochmal, was tun die Evangelien? Sie beschreiben das Leben unseres Herrn Jesus Christus, sein Wirken und seine Botschaft. Und das ist halt auch im Jakobus-Evangelium nicht der Fall. Daher gehört es nicht dazu. Aber in der Tat, die Kirche glaubt, dass dieses Evangelium die Wahrheit schreibt über sozusagen die Vorgeschichte Jesu Christi. Vielleicht noch eine wichtige fundamentale Frage. Das Alte Testament, spielt das für uns Orthodoxe keine Rolle oder überhaupt für den Christen? Weil bisher haben wir ja nur von den Evangelien gesprochen und wir müssen natürlich auch über die Epistel, also die Briefe reden, über die Apostelgeschichte, die wunderschön ist. Sie beschreibt, deswegen ist es auch kein Evangelium, die Apostelgeschichte, denn sie beschreibt ja die Zeit nach Christi, also sozusagen vom Herabkunft des Heiligen Geistes, also das Leben der Kirche, daher auch kein Evangelium. Die Briefe der Apostel, auch kein Evangelium, sind Briefe, wo sozusagen schon der Geist des Evangeliums, das Wort Gottes im Evangelium, für die Gläubigen der einzelnen Gemeinden ausgelegt wird. Daher haben wir wirklich nur vier Evangelien. Und nochmals, um das zu betonen, wenn irgendeiner kommt und erzählt uns etwas anderes, wir glauben es nicht, denn in der Tat, jeder könnte es von Ihnen nachlesen, es gibt auch das Thomas-Evangelium als Beispiel zu kaufen, übersetzt in Deutsch. Wenn einer meint, das bezweifeln zu müssen, was ich jetzt gesagt habe, soll das lesen. Aber bitte immer Vergleich nebendran das Evangelium legen und er wird die Unterschiede und den anderen Geist kennenlernen. In der Tat, das ist so. Nun zurück zum Verhältnis. Was ist für uns das Alte Testament? Ich habe erzählt, die Väter, wir lesen das Neue Testament jeden Tag ein Stück. Denn in der Tat, das Neue Testament ist das offenbarte Wort Gottes, das uns ja die Evangelisten aufgeschrieben haben. Es ist die Fülle, es gibt, und daher habe ich vorhin betont, auch mit der Apostelgeschichte kommt keine neue Offenbarung hinzu, sondern das ist bereits gelebte Kirche. Also, insgesamt das Neue Testament, besonders als Kern die vier Evangelien, sind die Fülle der Offenbarung. Darüber hinaus wird nichts mehr neu offenbart werden. Denn das ist auch heute eine Gefahr, dass es plötzlich sogenannte neue Offenbarungen kommen. Versteht ihr? Also wir haben nicht nur das Problem, wie in der Urkirche, dass man meint, manche Schriften gehören noch zum Neuen Testament hinzu, sondern aber viele erleben heute, dass da Neuoffenbarungen kommen. So wird zum Beispiel in der römischen Kirche oft auch über sogenannte neue Offenbarung gesprochen im Sinne Marienerscheinungen. Wobei nicht jede dieser Marienerscheinungen, ich habe mich damit ja selbst lange beschäftigt und bin viel zu diesen Orten marschiert, irgendeine neue Offenbarung gebracht haben im Sinne des Neuen Testamentes. Aber in der Tat, auch solche Dinge gab es, wo sozusagen das Neue Testament scheinbar nicht mehr ausreicht. Also auch diese Gefahr besteht. Also für uns, nochmal fest, für uns Christen, das Neue Testament ist unser Wort, das Wort Gottes, uns zugesprochen. Das ist unser Buch, unser heiliges Buch. Nun zum Alten Testament. Denn wenn ihr eine Bibel habt, ist das Alte Testament drin. Und es gehört in der Tat auch für uns das Alte Testament zu den heiligen Büchern. Aber wie ich gesagt habe, die Apostelgeschichte ist sozusagen dann das gelebte Wort Gottes in den ersten Jahren der Christenheit. So ist das Alte Testament die Vorbereitung gewesen. Wenn ihr das Alte Testament, es ist sehr dick, lesen würdet, ich empfehle es nicht, alles zu lesen, manches wird uns vielleicht durcheinander bringen. Aber wenn ihr es lest, dann werdet ihr etwas feststellen. Zu einer gewissen Zeit hat Gott etwas gesagt. Zum Beispiel hat er den Königen gestattet, mehrere Frauen zu haben. Er hat zu ihnen gesagt, schlagt die Leute tot. Und nicht nur die Leute, sondern sogar das Vieh und alles. Später dann werden wir sehen, wie plötzlich das Wort Gottes sich in dem Alten Testament ändert. Und viele werfen uns ja vor, ja, auch in der Bibel steht das drin, wie ich gerade gesagt habe, zum Beispiel tötet die Leute, besonders in der Diskussion mit dem Islam. Und dann versuche ich es immer so zu erklären. Wir sind die Kinder Gottes, alle Menschen dieser Welt. Als wir aus dem Paradies vertrieben wurden, hatten wir alle noch Ahnung, Wissen. Und dieses ist übrigens das Wissen der Wahrheit, das allen Menschen gegeben ist. Denn wir müssen schon sagen, auch die Menschen vor Christus, die Menschen in Afrika, die Menschen in Amerika, die Ureinwohner, sie hatten vom Paradies her noch viel Wahrheit erhalten. Aber im Laufe der Zeit natürlich ist das alles verblasst und dann kam der Teufel und hat das alles ein bisschen so durcheinander geworfen. So war es auf der ganzen Welt. Und dann begann Gott, seinen Heilsplan zu verwirklichen. Denn Gott liebt uns. Er wollte nicht, dass wir sozusagen, nachdem wir aus dem Paradies vertrieben wurden, uns außerhalb vom Paradies lassen. Er liebt uns und begann seinen Heilsplan zu verwirklichen. Und so können Sie sich das vorstellen, wie ein kleines Kind. Ein Baby versteht noch nicht das, was ein Erwachsener versteht. Das Baby braucht eine andere Nahrung als der Erwachsene. Vom Körperaufbau, von seinen Aufgaben her, von all den Dingen und dann später sogar von der Eigenliebe her. Der Mensch wird freier, also wird sich das alles selbst zusammensuchen und dergleichen mehr. Also der Mensch macht solche Stationen mit und das ist auch zum Beispiel beim Essen der Fall. So ist es eigentlich auch mit dieser Offenbarung Gottes. Gott geht mit dem Menschen den Weg. Daher, im Alten Testament gab es noch viele Dinge, die im Laufe der Zeit immer mehr von Gott in aller Geduld abgeschafft wurden. Zur Zeit Jesu gab es die Vielweiberei bei den Juden nicht mehr. Die war weg. Ein Beispiel, wo es sprichwörtlich wird, ist bei Abraham, dem Stammvater der Glaubenden. Abraham, wie ihr wisst, hatte einen Sohn, Isaak. Nach langer Zeit, die Geschichte brauche ich jetzt erzählen, sonst dauert es wieder zu lang, aber Gott verlangt dann von ihm, geh hin auf den Berg, baue da den Opferaltar auf, nimm dein Messer mit und opfere ihn. Bis zu jener Zeit war sozusagen das Menschenopfer noch gang und gäbe. Und wir wissen auch im Umfeld von Israel oder diesen Landen, wo dann Abraham auch durchwandert hat, war das Menschenopfer gang und gäbe. Und sogar noch zur Zeit Jesu Christi gab es in vielen Ländern Menschenopfer. War also gar nichts so Besonderes. Für Abraham natürlich, war der einzige Sohn, nach dem er so lange sich gesehnt hatte. Aber auch Abraham, gehorsam Gott gegenüber. Und für wen war es klar, Gott verlangt das von mir, ich muss ihn jetzt umbringen. War also zu seiner Zeit, obwohl es für ihn sehr schwer war, aber nichts Absonderliches. Gott hat das verlangt, wir tun es. Und was geschieht? Als er sozusagen seinen Sohn opfern will, Gott den Gehorsam, den Glauben Abrahams in furchtbarer Weise geprüft hatte, sagt er, halt ein. Schluss mit den Geschichten. Da ist ein Opferbock, also ein Witter, den nimm und opfere ihn. Ab dieser Zeit kennt Israel auf jeden Fall hundertprozentig kein Menschenopfer mehr. Und wenn diese Dinge dann plötzlich sozusagen in heidnischer Form wieder auftauchten, im Baalskult, auch im Alten Testament, mit Prophet Elias, mit den Baalspriestern, da wird man sehen, dass Gott gegen diese Dinge war. Und trotzdem wird man also sagen können, ja, im Alten Testament steht, Abraham wollte, dass Gott wollte, dass Abraham seinen Sohn tötet. Also Gott ging mit diesem Volk seinen Heilsweg, Stufe um Stufe. Gott vergewaltigt keinen, er überfordert ihn nicht. Er geht ganz langsam seine Schritte mit einem Menschen oder mit dem Volk damals, dem Volk Israel. In Abraham nun hat er also diesen großen Glaubenden und Gehorsamen gefunden. Und damit beginnt eigentlich die große Auserwählung Israels. Gott hat die ganze Menschheitsgeschichte auf einen Mann gewartet, der in der Tat so vorbehaltlos glaubt und gehorsam ist wie Abraham. Er zog aus seinem Land aus, er war reich, er hat alles gehabt und Gott verlangte, geh weg, Prüfung. Wie gesagt, mit seinem Sohn, Prüfung. Und Abraham hat alle Prüfungen in festem Glauben und Gehorsam sozusagen vollendet, also er hat das gemacht. Und so geht Gott diesen Heilsweg. Und der Heilsweg geht wohin? Zum eigentlichen Heil. Und wer ist das Heil? Es ist für uns ein Gesicht, es ist eine Person, es ist irgendwie eine Idee, es ist Jesus Christus. Und somit hat das Alte Testament für uns eine sehr wichtige, immens wichtige Rolle. Es ist die Vorbereitung Israels hin auf dieses Heil. Und daher, auch für uns orthodoxe Christen, ist das Alte Testament wichtig. Nicht in der Form wie das Neue Testament. Also es kann keiner heute kommen und sagen, David hat doch so viele Frauen gehabt und was weiß ich wer. Also, Pater Joachim will jetzt auch ein ganzes Harem oder sowas. Ja? Das war ein Meilenstein auf diesem Weg. Vorbereitung auf Jesus Christus. Und hier mache ich eine kleine Klammer. Das, was wir da wieder auf der großen Ebene der Menschheitsgeschichte sehen, ist auch in unserem eigenen Leben der Fall. Wenn wir das geistliche Leben betrachten, dann ist es nicht so, dass Gott im Normalfall uns knickt und sagt, das ist es. Und mir sozusagen den Brocken hinlegt, friss oder stirb. Sondern Gott bereitet auch uns immer vor, Schritt um Schritt. Und einige von uns waren ja früher gar nicht orthodox, wenn ich so rumschaue. Andere schon, also die meisten ja jetzt schon. Aber andere nicht. Und wenn man dann diese Geschichte betrachtet, also bei mir war es so, ich war ja dann schon über 40 und habe dann manchmal mit Gott so ein bisschen gehadert und habe gesagt, wenn ich doch schon mit 20 orthodox geworden wäre, hätte ich das Griechisch viel besser gelernt, ich hätte auch noch die Musik gelernt, die mir vollkommen schwerfällt, die byzantinische, ich hätte das ganz anders mit meinem jugendlichen Elan besser geschafft. Und irgendwann habe ich gemerkt, das ist eigentlich Blasphemie, das ist Gotteslästerung. Gott weiß, wann meine Stunde da ist. Und er hat mich sozusagen erst 40 Jahre auf den Schritt vorbereiten müssen. Denn wenn ich vielleicht früher orthodox geworden wäre, wäre ich vielleicht heute schon wieder ganz was anderes. Ich wäre noch nicht in dieser Reife gewesen. Das heißt, all das, was mein altes Leben ausgemacht hat, war ein Stück weit vorbereitet. Natürlich habe ich gesündigt, das war nicht von Gott. Aber Gott braucht auch das wieder. Er nimmt das auch wieder her, um mich vorzubereiten. Also diese Vorbereitung in der Geduld ist so wichtig. Und daher, wenn Sie Kinder haben, müssen Sie auch handeln wie Gott. In Geduld handeln, vorbereiten, helfen. Aber wir können nicht Gewalt anwenden, wir können sie nicht knicken, wir können nicht sagen, Vogel friss oder stirb. Wenn wir es vielleicht auch manchmal als Menschen gerne täten, weil es alles ein bisschen einfacher machen würde, vielleicht auch für die Hirten, das funktioniert nicht. Das heißt, diese Feinfühligkeit in der Vorbereitung sehen wir im Alten Testament. Gott hat da viele Jahre noch zugeschaut, dass die Israeliten gar nicht das so machen, wie es eigentlich sein soll. Er hat mit David nicht geschimpft, dass er so viele Frauen hatte. Er hat mit ihm geschimpft und ihn bestraft, weil er einmal eine Frau sozusagen genommen hat, die verheiratet war. Das heißt, wo er Ehebruch begangen hat. Aber nicht, dass er einige Frauen hatte und er hatte Kinder von den verschiedenen, wie ihr alle wisst, im Alten Testament. Er hat damit nicht geschimpft. Und wir verehren heute König David in unserer Kirche als Heiligen. Wenn eine orthodoxe Kirche kommt, die ausgemalt ist, wird man alle Propheten und alle heiligen Könige sehen. Können wir heute, ja, das ist doch ungerecht. König David ist ein Heiliger, ist im Paradies und hatte so viele Frauen. Und unser Trifon muss sich irgendwann mal mit seiner einzigen Frau begnügen. Ja? das sind Stufen des Wirkens Gottes gewesen. Und deswegen ist das Alte Testament für uns so wichtig. Wir sehen im Alten Testament die Liebe Gottes in einer anderen Form als im Neuen Testament. Im Neuen Testament ist die Liebe Gottes Mensch geworden. Das Wort Gottes, die Liebe Gottes, die Wahrheit Gottes, der Weg ist Mensch geworden, Jesus Christus. Und zeigt sich in seiner großen Glorie, in seiner Liebe. Bildlich sogar, so fest. Während im Alten Testament die Liebe Gottes sich in seinem Wirken zeigt, in diesem feinfühligen, aber stetigen, zielführenden Wirken hin auf diesen menschgewordenen Gott. Daher ist für uns das Alte Testament so wichtig. Und daher gebraucht auch das Alte Testament in der Liturgie, in den Festen der Heiligen, besonders in den Festen des Herrn, viele Bilder aus dem Alten Testament. Ein Beispiel nur wieder ist die Eucharistie, also die heilige Liturgie. Wenn man da zum Beispiel die Texte liest, die Väter Texte liest über die heilige Liturgie, sie benutzen immer Texte aus dem Alten Testament. Abraham, sein Opfer, Isaak, ist ein Symbol der heiligen Liturgie. Abraham soll seinen Sohn opfern. Am Kreuz hat Gott Vater seinen Sohn geopfert. Der Besuch der drei Engel, für uns die Offenbarung der Dreifaltigkeit, also Dreiheit. Ein Symbol der Eucharistie, die Gastfreundschaft Abrahams. Deswegen nennen wir diese Ikone die Gastfreundschaft Abrahams. Also Abraham hat diese 300 der Eiche von Amre bewirtet und siehe da, er empfängt die frohe Botschaft, Sarah wird also schwanger werden, also ein Kind gebären, er wird Vater werden, wobei Sarah ein bisschen skeptisch war, wie so oft unsere Damen. Aber gut, ein Symbol der heiligen Eucharistie, das Wirken Moses vom Auszug aus Ägypten, also aus der Gefangenschaft, bis hin zum gelobten Land, all diese Geschehnisse sind Bilder der Eucharistie geworden. Der nicht verbrennende Dornbusch ist für uns Orthodoxe das Vorbild, Typos, Prototypos, wie man dann sagt, also das Vorbild, das Anbild der Jungfräulichkeit der Gottesgebärerin. So wie der Dornbusch brannte und nicht verbrannte, so war die Gottesmutter Mutter, also hat geboren und hat doch ihre Jungfräulichkeit nicht verloren. Auch wieder so ein An. Und so könnte man das ganze Alte Testament in wunderbarer Weise darlegen, wie es sich im Neuen Testament, besonders auch in den Mysterien der Kirche, als Vorbild darstellt. Auch daher eine wichtige Bedeutung des Alten Testamentes. Sehr viele Dinge. Nun, in der Tat habe ich vorhin gesagt, man muss nicht alles lesen. Also zum Beispiel Numeri, wie sagt man das im Deutsch eigentlich? Also das, oder Deuteronomium. Das zweite Buch der Gesetze ist sicher nicht alles für uns. Also da geht es ja darum, was man alles tun muss, was dann im Neuen Testament, zum Beispiel die Speisevorschriften, ja alle weggewischt wurden. Also solche Teile muss man nicht unbedingt lesen. Die haben für uns heute keine Bedeutung mehr im Sinne des Lebens. Bedeutung im Sinne, dass man es vielleicht weiß, aber nicht im Sinne des Lebens. Also dieses Alte Testament für uns von Bedeutung, bis hin, wie ich vorhin erwähnt habe, dass wenn man in eine orthodoxe Kirche kommt, auch zum Beispiel bei uns in die Klosterkirche, sieht man schon in den Gewölben oben die Propheten. Alle sind gemalt. Und alle die Propheten werden auch von uns gefeiert im Laufe des Jahres. Ein Unterschied zum Beispiel zur römischen Kirche, die keinen Propheten außer Johannes dem Täufer noch feiert. Für uns ist das wichtig, um die Kontinuität zu zeigen, altes, neues Testament. So wie uns der Christus dann, oder die Apostel darauf hinweisen, war das so blind? Habt ihr nicht die Propheten gelesen, nicht Mose gelesen, was da steht? Musste nicht der Menschensohn leiden? Und er legt, besonders bei Emmaus ist das wunderschön in dieser Geschichte, also des Auferstandenen, legt er dar, dass alles im Alten Testament, alles, sozusagen vorhergesagt und gedeutet war. Also das Alte Testament, um jetzt wieder zum Ausgang zurückzukommen, gehört für uns Orthodoxe sehr wohl zu unseren heiligen Schriften, aber im Sinne des eben Gesagten nicht gleichwertig mit den Evangelien und dem Neuen Testament. Das muss uns klar sein. Nun, soweit dieses Fundament der Bibel, des Neuen Testamentes. Ich habe erwähnt, der Christ sollte jeden Tag ein wenig im Evangelium lesen. Es hat mehrere Gründe. Ein ganz einfacher Grund ist, als Christ sollte ich wissen, was unser Fundament ist, das Wort Gottes. Ist es nicht so? Ich staune manchmal drüber, so in Diskussionen mit Mohammedanern, das ist halt was Aktuelles, was die alles wissen, so von ihren Suren und so weiter. Das könntest du alles da erzählen. Und dann frage ich mich so, wie es bei uns aussieht, wenn wir in so einer Diskussion wären mit einem solchen Mann oder solche Frau, könnten wir Antwort geben aus der Bibel? Oft schwierig. Hab mal da so ein Interview mit einem Mullah da gehört und er hat gesagt, ja, die Christen kennen ja nicht mal die Bibel, das Neue Testament. Das ist peinlich, sage ich jetzt mal ganz, ganz primitiv, es ist äußerst peinlich, dass wir nicht die Heilige, das Neue Testament kennen. Daher, allein schon die erste Stufe, Neues Testament lesen, damit ich weiß, was da überhaupt drin steht. Weil ich ja Christ bin und ich sollte es wissen. Ich muss nicht, wie es bei vielen ist, Verse, Kapitel wissen, da habe ich auch meine Probleme mit diesen Zahlen. Aber ich sollte wissen, was drin steht. Ich sollte wissen, was das Johannesevangelium ist. Markus, Matthäus und alle. Die Briefe der Apostel, Paulus, Petrus, Johannes, Jakobus, Judas und so weiter. Apostelgeschichte, geheime Offenbarung. Das sind Dinge, die sollte jeder Christ eigentlich wissen. Das ist der eine Grund. Ganz einfacher Grund, lernen. Der andere Grund, wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, ist aber, wenn ich jetzt hier beginne, Evangelium zu lesen, Jesus zog weiter auf dem Weg nach Jerusalem, unterwegs sprach er in Städten und Dörfern. Einmal fragte ihn jemand, Herr, werden nur wenige gerettet? Jesus antwortet und so weiter. In dem Moment, wo ich das lese, lese ich es nicht nur, um zu wissen, was er da schreibt, sondern Jesus antwortete, er antwortet mir in diesem Moment. Das heißt, das Lesen für mich ist eine lebendige Begegnung mit Christus. Sonst wird es ja auch langweilig. Also ich glaube, in einem Jahr habe ich das durch, immer so, wenn ich jetzt mal zurückblicke, also von meinem Lesen her. Und im nächsten Jahr wieder. Und im nächsten Jahr wieder. Ich habe Mitbrüder, die sind 50 Jahre Mönche, 60 Jahre Mönche. Die haben das mindestens 50, 60 Mal gelesen, das ganze Neue Testament. Wir können jetzt sagen, es wird langweilig. Ist nicht so, also wenn man irgendeinen Roman 50 Mal gelesen hat, denke ich, ist man schon arm dran. Beim Neuen Testament ist es in der Tat nicht so, wenn ich in dieser Art und Weise lese. Und auch ich stelle immer wieder fest, obwohl ich den Text schon oftmals gelesen habe, denn wir lesen ja auch in der Liturgie wieder die Texte, und sonst beim Essen hören wir oft diese Texte, jedes Mal höre ich auch etwas Neues da drin. Ich habe einen Text vielleicht schon 3-4 Mal gelesen. Beim 5. Mal fällt mir etwas auf, das mir noch nie aufgefallen ist. Also, dieser Text ist so reich, so voll, dass man wirklich sagt, naja, ich habe es jetzt gelesen. Ich habe einen Novizen, der war fertig damit. Dann hat er gesagt, ja, kann ich jetzt mit dem Alten Testament anfangen? Dann habe ich gesagt, nein, du fängst wieder mit dem Neuen Testament an. Oh, das habe ich doch jetzt schon gelesen, ich weiß doch, was da drin steht. Dann habe ich gesagt, das glaube ich dir, dass du das weißt, was da drin steht. Aber lass dich überraschen, was da noch drin steckt, was du noch nicht weißt. Ja? Also von daher, immer wieder lesen. Immer wieder. Aber das gelingt nur, und jetzt komme ich dazu, wenn ich es wirklich nur lese wie ein normales Buch, dann in der Tat sage ich beim 2., 3., 4. Mal, es ist genug. Mit dem Verstand. Wenn ich es mit dem Herzen lese, also jetzt komme ich wieder zu diesem lebendigen Austausch, dann wird es in der Tat nicht langweilig, sondern da steht wirklich Christus vor mir und redet mit mir. Gibt mir Antwort. Und je nachdem, in welcher Situation ich mich gerade befinde, höre ich eine andere Antwort mit heraus. Ein anderes Wort, wo ich dann denke, das ist es. 5 Mal habe ich das gelesen und nicht kapiert. Und jetzt habe ich es kapiert, jetzt habe ich es verstanden. Nicht mit dem Verstand, denn da habe ich es ja schon längst gewusst, sondern mit dem Herzen. Und hier komme ich zu etwas Wichtigem für uns orthodoxe Christen. Die Orthodoxie ist keine Kopfreligion, um es mal so auszudrücken. Ist keine Religion der Moral. Ist keine Religion des Verstandes. Wenn ich sage keine Religion des, meine ich nicht, dass es nicht drin ist. Es ist die Moral bei uns sicher sehr stark vorhanden. Es ist auch, wir haben gerade gesprochen über Theologie, also auch dieses Verstandeswissen ist sehr wichtig und vorhanden. Aber es ist vielmehr ein geistiges Wirken und das besonders in unserem Herzen. Ich will einige Beispiele geben. Wenn ich bete, ist es für den orthodoxen Christen ganz klar, nicht ich bete, sondern Gott betet in mir. Eigentlich, wir sagen dann, der Heilige Geist, der in mir betet. Wenn wir zu den Mysterien gehen, dann werden die vollzogen, wie überall, mit dem Typikon, mit der Ordnung. Und doch vollziehen nicht wir das Mysterium, oder der Priester, sondern wiederum Gott in mir oder in uns. Deshalb, auch wenn wir das Evangelium lesen, lesen zwar wir das Evangelium, aber in uns wirkt wiederum der Heilige Geist, von dem Christus sagt, der euch in alle Wahrheit einführt. Das heißt, das Wesentliche für uns orthodoxen Christen ist dieser lebendige Bezug. Also der Christ, weiß er viel, weiß er wenig? Ist er besonders bewandert in der Moral oder nicht? Ist sekundär. Das Wichtige für uns ist in der Tat, dass ich sozusagen ein lebendiger Christ bin. Geistbeseelt, das was in der Taufe und in der Myrrhensalbung geschieht. Und so muss ich das Neue Testament lesen. Und dann in der Tat ist das Neue Testament immer sozusagen ein neues Abenteuer. Immer etwas, was mich anregt, was mich begeistert, was in mir die Flamme wieder entzündet. So sollten wir das Neue Testament lesen als orthodoxe Christen und es auf jeden Fall nicht, wie ich vorhin gesagt habe, im Regal lassen. Wir haben schon öfters auch das Problem, auch das sei kurz angesprochen, welche Übersetzung man nehmen sollte. Denn wir haben ja das Problem hier überhaupt in der Diaspora, in den Ländern nicht orthodoxer Zunge, also der orthodoxen Sprachen, wie Slawisch oder Rumänisch, Bulgarisch, Griechisch und die Sprachen, dass wir hier auf Übersetzungen angewiesen sind, die nicht aus unserem Background der Orthodoxie kommt. Ja? Und ich habe auch schon drüber im Vortrag gesprochen, dass es da auch manche Fehler gibt. Daher heute einfach nur die ideale Bibel haben wir zurzeit nicht, das muss man sagen. Denn jede Übersetzung ist ja auch Interpretation. Aber in der Tat, wenn Sie mich fragen, eine gute Übersetzung, die es heute noch überall zu kaufen gibt, eine relativ gute, ist sicher die Lutherbibel. Es gibt andere, ich habe eine uralte römische, Aiola, das ist also Anfang im letzten Jahrhundert, aber das würden Sie schlecht lesen können, allein die Buchstaben sind schon so altdeutsche Buchstaben, so gotische Buchstaben und es ist lateinisch-deutsch. Andere Sache. Aber wenn Sie mich fragen, ich bevorzuge im Deutschen, weil es auch sehr schönes Deutsch ist, zurzeit noch die Lutherbibel. Kann mich auch jemand überzeugen, dass es sicher noch eine bessere gibt? Ich weiß im Moment einfach nicht. Da bin ich demütig und einfach und sage, muss jeder sozusagen ein bisschen stöbern. Wissen müssen wir immer nur, dass nicht immer alles so übersetzt ist. Nicht, weil vielleicht Luther eine böse Absicht hatte, aber bestimmte Begriffe, wenn wir die übersetzen, werden immer blass. Versteht ihr? Sie werden blass, wenn es im Johannesevangelium heißt, und das Wort ist Fleisch geworden. Und das Wort ist Fleisch geworden. Das hören wir. Wenn ich es griechisch höre, o Logos, da schwingt so viel mit, da können die heiligen Väter wieder Bücher schreiben darüber. Was bei uns einfach durch dieses Wort wegfällt. Nicht, weil der Übersetzer böse denkt oder was Falsches reinlegen will, einfach weil das Deutsche diesbezüglich kein anderes Wort hat und es blieb ihm nur eins übrig, sozusagen dieses Wort dort zu erklären und dann wird die Bibel sowas von furchtbar, das funktioniert nicht. Also man müsste es in einem Anhang unten hinsetzen und daher bevorzuge ich oft, dass man ein solches wichtiges Wort in der Originalsprache lässt. Im Deutschen wird gesagt, der Logos ist Fleisch geworden. Und dann unten hinsetzt, was bedeutet Logos? Das würden wir irgendwann einfach alle mal lernen, was da alles drin steckt. Und jeden Mal, wenn wir es dann lesen, wissen wir es. Also das sind so bestimmte Dinge, wo wir Schwierigkeiten haben im Moment. Aber die sollten uns nicht abhalten, das Neue Testament zu lesen. Ganz und gar nicht. Denn so viele Stellen sind es auch nicht. So viele Begriffe sind es auch nicht. Und jetzt komme ich zum Wesentlichen, wie wir das Neue Testament lesen sollen, hinzu. Und das ist dann unsere Hilfe. Wir lesen sie nicht als Privatperson. Das heißt, ich lese sie natürlich privat für mich, in meinem Kämmerlein. Ja? Aber ich lese sie als Glied der Kirche Jesu Christi. Und die Kirche sozusagen ist Korrektur. Und da haben wir das Problem in der Kirchengeschichte immer gehabt mit den Häresien. Die Leute, Gott sei Dank, haben die Bibel gelesen. Sofern sie also das Geld hatten, die Bibel zu besitzen. Oder die Bibel gehört in der Liturgie. Und begannen sich Gedanken darüber zu machen. Was man auch tun soll. Und dann kann es passieren, auch mir passiert es, wenn ich das Neue Testament lese, dass ich mir vielleicht auch falsche Gedanken mache. Zu falschen Schlüssen komme. Versteht ihr, was ich meine? Kann passieren. Dann ist die Kirche als Korrektur da, die dann sagt, stopp, das musst du so lesen. Ein Beispiel. Jesus Christus vollzieht ein Wunder und es kommt eine Frau auf ihn zu und sagt, segne die Frau, die dich getragen, geboren hat und genährt hat. Und Christus weist sie zurecht und sagt, nein. Vielmehr selig zu preisen ist der, der das Wort Gottes hört und befolgt. Besonders im protestantischen Wesen wird diese Stelle gern, so habe ich in Diskussionen mitbekommen, also immer wieder gehört, gebraucht, um zu zeigen, nein, seht ihr, Christus wollte nicht, dass die Gottesmutter selig gepriesen wird. Nur habe ich ja dann, wenn ich das Neue Testament lese, ein Problem, denn beim Magnificat heißt es, im Evangelium Lukas, von nun an werden mich selig preisen, alle Geschlechter. Die Gottesmutter, ihr wisst, ging zu Elisabeth, sie wird begrüßt und Elisabeth jubelt, weil Johannes der Täufer in ihr jubelt, weil Christus ihm begegnet sozusagen. Auch eine ganz interessante Sache, das will ich mit heute behandeln, aber für Sie zum Nachdenken, zum Thema Abtreibung. Ja? Elisabeth war im dritten Monat bei der Verkündigung. Und als dann die allheilige Gottesgebärende Maria zu ihr kam, wiederum mit ihrem Kind im Schoße, jubelte Johannes im Mutterschoß. Er ist Mensch, wahrer Mensch. Er jubelte. Und Pater Porphyrius zum Beispiel sagt, also ein neuer Heiliger der orthodoxen Kirche, der sehr viel gewusst hat, obwohl er nichts gelernt hatte, aber besonders in der Erziehung, der hat gesagt, passt auf, die Erziehung beginnt, wenn die Mutter guter Hoffnung ist. Weil in der Tat, das ist nicht irgendwie, wie ich dann oft gehört habe von irgendwelchen emanzipierten Damen, ein Blutklumpen oder was weiß ich, sondern es ist ein Mensch. Also bei dieser Stelle sagt dann eben Maria, siehe, von nun an werden mich, die Grammatik ist klar, mich selig preisen alle Geschlechter. Ja, aber dann habe ich ein Problem mit der anderen Stelle. Und was sagen, so, jetzt kann ich also dazu kommen, wie das mir einige Protestanten gesagt haben, aha, Jesus Christus sagt, nein, der Glaube und mit der Mutter Gottes hat das gar nichts zu tun. Das könnte ich so lesen. Menschen sind wir, kann was falsch verstehen. Auch Sie heute bei mir etwas, oder ich kann Sie falsch verstehen. Missverständnisse gehören zum Alltag. So auch beim Lesen der Heiligen Schrift. Ja, da ist die Kirche da. Die große Gemeinschaft jener, der sozusagen der verheißen wurde von Christus, dass der Heilige Geist in ihr lebt und wirkt. Und die sagt dann, stopp, so steht das hier nicht. So sagen sie an die Fälle, die legen es dann aus und sagen, nein, hier ist es vielmehr eine Bestätigung der Seligpreisung der Gottesmutter. Nur was macht Christus? Und das ist so wichtig, es kommt öfters bei ihm vor. Es ist nicht, weil die Gottesmutter so seine Blutsmutter ist, ihn geboren hat, ist sie selig zu preisen, sondern weil sie in der Tat das Wort Gottes gehört und befolgt hat. Also eine Bestätigung, nur weist er die Frau zurecht, nicht weil sie, ich sozusagen fleischlich von ihr stamme, sondern weil sie, die war, ähnlich wie Abraham, noch mehr, die das Wort Gottes gehört, geglaubt und befolgt hat, gehorsam war. An der anderen Stelle macht es Jesus nochmals deutlich, wo er mit den Pharisäern spricht und sagt, was bildet ihr euch ein, Kinder Abrahams zu sein? Gott kann aus allen Steinen Kinder Abrahams erwecken. Und was will er damit sagen? Ihr seid nicht Kinder Abrahams, weil ihr sozusagen vom Samen von ihm abstammt, sondern weil ihr, wie er, in diesem Gehorsam, im Glauben Gott gegenübersteht. Und deshalb bildet euch nichts ein, dass ihr mit ihm verwandt seid als Nachkommen, sondern viel wichtiger ist, dass wir geistige Nachkommen sind. Also es kann immer wieder vorkommen, dass wir die Heilige Schrift lesen und persönlich zu falschen Erkenntnissen kommen. Und das ist auch nicht schlimm. Wie ich vorhin gesagt habe, das ist das normale Leben, dass das passieren kann. Nur müssen wir die Demut haben. Und dann, wenn wir in unserer Gemeinschaft, der großen Familie, der Glaubenden stehen, sagen, ah ja, es war falsch, ich verstehe das jetzt. Versteht ihr? Die Heresie beginnt dort, wo der Stolz hinzukommt und sagt, nein, das glaube ich, das ist das, was ich daraus gelesen habe. Und es interessiert mich nicht, was der Rest sagt. Und Heresie bedeutet, ich schneide ein Stückchen raus und er schneidet sich sozusagen selbst aus dem großen Ganzen heraus. Also diese Demut beim Lesen des Neuen Testamentes muss jeder von uns, auch ich, aufbringen. Und daher, der heilige Augustinus ist im griechischen Bereich der Orthodoxie seit einigen Jahrzehnten nicht unbedingt so hoch angesehen. Weil ja die römische Kirche auch bei ihrem Filioque so ein bisschen auf ihn baut. In seiner Theologie und andere Dinge, Vorherbestimmung und sowas, will ich nicht reden. Aber was macht Augustinus? Und das zeigt, dass er in der Tat ein großer Heiliger der Kirche war, der so viel geschrieben und gewirkt hat. Am Ende auf dem Totenbett sagt er nochmals, und wenn etwas von dem, was ich gesagt habe, von dem, was ich geschrieben habe, nicht übereinstimmt mit der Lehre der Kirche, widerrufe ich es. Das ist unsere Haltung auch, wenn ich das Neue Testament lese. Ich soll es lesen. Es ist ein Bedürfnis, ist sogar ein Muss. Ich brauche keine Angst zu haben, dass ich sozusagen dann irgendwas falsch mache, sofern ich es lese als Glied der Kirche. Denn dann werde ich die Demut haben, die Kirche zu hören und auch mich korrigieren zu lassen. Die römische Kirche aus ihrer Angst diesbezüglich, auch das sei einmal erwähnt, denn Sie wissen ja, dass jahrhundertelang das Evangelium im Westen lateinisch verkündet wurde, weil Latein eine der heiligen Sprachen war. Die Sprachen waren also Hebräisch, Griechisch, Latein. In einer anderen Sprache durfte im Westen das Evangelium nicht verkündet werden, denn man hatte ja Angst, dass der Text verfälscht wird oder man ihn falsch hören kann. Daher wurde in der Kirche ein Text vorgelesen, sofort vom Priester ausgelegt. Der Priester oft auch nicht so ausgebildet, daher gab es ja so viele Abstrusitäten im Westen. Weil die Kirche Angst hatte, was passiert. Das ging so weit, dass die römische Kirche verboten hatte, dass es die Bibel bei den Katholiken gibt im Haus. Den Katholiken war es verboten. Es gab eine biblische Geschichte, die hatten wir zu Hause auch. Eine Bibel gab es nicht. Und das ging bis in die 50er Jahre hinein, des letzten Jahrhunderts. Und ich weiß noch, als meine Mama ins Haus kam, sie reformiert, Familienbibel gab es da immer so. Ich habe heute noch die von meinem Urgroßvater, wie sie geheiratet haben, wo dann der Stammbau eingetragen wurde. Das ist die protestantische Seite, die großen Wert drauf legte. Meine Mama brachte die auch mit. Es war ein Krieg, als dann sozusagen die katholische Seite rausbekam, dass wir eine Bibel im Haus hatten. Denn das macht man nicht. Obwohl sich damals das schon gewandelt hatte, also man auch bei den Katholiken eine Bibel haben durfte und lesen sollte, bei den alten Leuten war das noch ganz stark drin, dass es fast ein Frevel war. Keine Übertreibung, das war so. Warum? Man hatte eben Angst, dass wenn einer allein die Bibel liest, was Falsches herausliest, und dann eben falsche Wege geht. Wir Orthodoxen brauchen diese Angst nicht zu haben. Wir lesen unsere Heilige Schrift. Damit kommen wir in eine innige Verbindung mit Christus. Wir lernen ihn besser kennen. Denn wie kann ich jemanden lieben, den ich nicht kenne? Und wie lerne ich jemanden kennen, indem ich sozusagen mit ihm rede oder seine Schriften lese oder sein Leben kenne? Also, das ist wichtig. Ich muss kein Bibelforscher sein. Versteht ihr, was ich meine? Ich muss nicht was weiß alles wissen. Und zwar präsent, habe ich auch vorhin gesagt, da bei Lukas 3, 4. Solche Väter hatten wir auf dem Heiligen Berg. Klammer auf. Pater Abakum war in der Lavra. Mein Herr, und das hat ihn noch sehr gut gekannt, war ein sehr einfacher Mönch. Er ging immer ohne Schuhe. Nur in der Heiligen Liturgie, also in der Kirche, hat er Schuhe angezogen. Das musste er. Aber sonst ging er immer barfuß, auch im Winter. Er war in der Mühle beschäftigt. Er war ein ganz einfacher Mönch. Aber er kannte die ganze Bibel auswendig. Die ganze Bibel. Und wenn einer zu ihm kam und hat gesagt, Vater, was steht dann in Genesis 5, 6? Ohne zu zögern, ohne zu überlegen, hat er diesen Vers gesagt. Also ein Gigant. Und doch im Alltag ganz einfach. Aber das sind natürlich gesegnete Menschen, wo Gott in besonderer Weise segnet. In der Urkirche war das häufig der Fall. Die Leute hatten auch wenig Bücher. Also man musste alles auswendig können. So war es auch in der Liturgie. Die Mönchspriester oder die Priester haben die Liturgie auswendig gelernt bei der heiligen Priesterweihe zum Beispiel. Die ganzen Gebete, die Mystikie, die geheimen Gebete oder die leisen Gebete des Priesterliturgie, hat der Priester gelernt an dieser Stelle, wenn der Bischof sie sozusagen am Altar laut gelesen hat, sodass die Priester sie hören konnten. Die hatten gutes Gedächtnis, aber dieser Abakum noch in den 50er Jahren ein solch gigantisches Gedächtnis. Aber darum geht es nicht in unserem Leben, versteht ihr? Darum geht es nicht. Aber ich muss das Evangelium kennen sozusagen als meine Basis. Ich muss Jesus Christus kennen. Und das ist sozusagen, was für uns Orthodoxe in der Heiligen Schrift so wichtig ist. Dass es uns kein fremdes Buch ist, dass Christus uns nicht fremd ist. Denn wenn wir das Buch nicht lesen, bleibt er uns irgendwo ein bisschen fremd. Natürlich hören wir im Gottesdienst vieles und die Väter erzählen uns vieles. Das ist sehr wichtig. Das ist ja die Korrektur, von der ich gesprochen habe. Aber sehr wohl muss ich auch eine lebendige Beziehung zu diesem Buch, dem heiligen Buch der Christen, dem Fundament unseres Glaubens, aufbauen. Diese Korrektur, und das zum Schluss des Neuen, also wenn ich das Neue Testament lese oder auch die Kirche liest, die Korrektur ist richtig zu verstehen, ist die Tradition. Und da komme ich zu einem Punkt, den die Protestanten wiederum weniger kennen. Wir glauben, dass uns der Glaube überliefert wird, von einer Generation zur nächsten. Und dieser Überlieferungsschatz, in dem steckt natürlich auch die Heilige Schrift als Zentrum, ist es wiederum, der uns sagt, bis hierhin und nicht weiter. So bleiben wir diese 2000 Jahre in der Orthodoxie auf diesem kontinuierlichen Weg. Und wir können eigentlich sagen, es sind nicht 2000 Jahre, sondern seit der Zeit Abrahams gehen wir auf diesem Weg. Wir in der Tat sehen uns als Nachkommen Abrahams, dieses ersten großen Glaubenden. Wir sehen uns sozusagen als Kinder Mariens, der ersten großen Glaubenden. Also es ist unsere Familie, es ist unsere Tradition, es wird weitergegeben. So wie ihr, besonders unsere Jungen, wiederum an eure Kinder diesen Glauben weitergebt. Aber eben immer in diesem Rahmen der Kirche, der großen Familie. Und daher braucht das Lesen der Heiligen Schrift, wie ich gesagt habe, Demut. Zum einen beuge ich mich, knie ich vor Gott sozusagen, lese das Wort Gottes. Zum anderen eben auch diese Demut, mich der Kirche zu beugen, die mir sozusagen als große Lehrerin hilft, das Neue Testament richtig zu lesen. Denn wie gesagt, schnell können wir auch irren. Das Irren ist keine Katastrophe, wenn ich mich dann von der Kirche belehren lasse. Und ein schlechter Lehrer wäre es in der Schule, der es als eine Katastrophe ansehen würde, wenn der Schüler Fehler macht. Was Besseres kann gar nicht passieren. Denn dann kann der Lehrer eigentlich erst erkennen, wo stehen meine Kinder, wo sind die Problemzonen, wo ist das Problem, was haben sie nicht verstanden, und er kann helfen. Also keiner von uns soll von sich oder den anderen erwarten, dass wir alles richtig machen. Und so werden wir manche vielleicht auch falsch lesen. Der Heilige Geist will uns zwar immer die Wahrheit einführen, aber wir lassen ihn manchmal nicht. Aber dann ist die Kirche da, die uns hilft, zu korrigieren. Ich denke, so als kleiner Rundumschlag jetzt zur Heiligen Schrift soll es für heute genügen. denn ich glaube, die Stunde ist schon wieder vorbei. Was ich mir also wünschen würde, mit ganz kurzen Worten, wäre, dass das Neue Testament nicht nur im Regal ist, sondern in unseren Händen und besonders in unserem Herzen. Also liest das Neue Testament, und zwar in dem Sinne, wie wir heute gesagt haben. Vielen Dank, vergelt's Gott.